Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute mit der Journalistin Basha Mika und mit dem Fall des Journalisten Denis Yücel, der anklagen will in seiner Verteidigung. Die Verteidigungsschrift, die er jetzt eingereicht hat, fasste Stefan Oschwart kurz zusammen.
6 Vollzugsbeamte im Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul hätten ihn 2017 3 Tage lang geschlagen, getreten, erniedrigt und bedroht, so Yücel. Die Rede ist von 9 Monaten Isolationshaft, nicht weitergeleiteten Briefen, kaum Ausgang. Yücel macht den türkischen Präsidenten Erdogan selbst für seine Haftbedingungen verantwortlich. Das Dokument schildert die Hetzkampagne gegen ihn, das Vorspiel seiner Verhaftung und die Umstände seiner Entlassung. Einen Deal habe es dabei nicht gegeben. Betont er, die Türkei sei aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen gewesen, Spannungen abzubauen.
Frau Mika, ich würde da gerne mal einen persönlichen Gedanken kurz loswerden, der vielleicht schwer zu formulieren ist. Ich versuche es trotzdem, wenn man verfolgt hat in den Medien, wie dieser Fall sich entwickelt hat, wie Denis Yücel ins Gefängnis kam in der Türkei, da dann blieb. Man sich fragte, wann das endet. Man natürlich diese Informationsfetzen auch von ihm zum Teil hatte, wie das da sein könnte. Ja? Und natürlich ist jedem klar gewesen, das ist jetzt nicht Wohlfühlprogramm, wenn man da im Gefängnis ist. Und die Unsicherheit ist was ganz Schlimmes. Aber trotzdem, so ging es mir jedenfalls, hat man im Kopf irgendwie so einigermaßen klinische, saubere Bilder. Isolation, Zelle, das ist zwar psychische Folter vielleicht auch schon, aber im Bild, im Kopf doch irgendwie ein klinisches Bild. Und dann liest man jetzt, wie Aufseher ihm drohen, ihn runtermachen, versuchen ihn zu erniedrigen, ihn schlagen. All solche Sachen. Sie kennen Denis Yücel persönlich aus der Taz-Vergangenheit. Kannten Sie diese Details schon, bevor er die jetzt aufgeschrieben hat?
Nein, es hat mich aber ehrlich gesagt nicht gewundert. Also Denis hat ja in den Äußerungen, die über seinen Anwalt in die Öffentlichkeit kamen während seiner Haft, immer wieder gesagt, mir geht es gut, macht euch keine Sorgen, ich halte durch, so. Und hat gleichzeitig, was ich ganz wichtig fand, auch immer auf seine Mitgefangenen aufmerksam gemacht, auf die ganzen politischen Gefangenen und vor allen Dingen auch auf die weit über 100 inhaftierten Journalisten in der Türkei. Als es jetzt rauskam in dem, was er gesagt hat, dass er gefoltert worden ist, hat es mich deswegen nicht gewundert, weil dieses Regime ist repressiv. Und wir wussten auch schon vorher, dass andere Menschen in Haft gefoltert worden sind auf ganz unterschiedliche Art und Weise, hauptsächlich im Polizeigewahrsam. Also immer wenn sie aufgegriffen wurden, dann wurden sie in den Polizeiwachen gequält. Sogar Demonstranten ist das passiert. Ihnen wurde nichts zu essen gegeben, nichts zu trinken gegeben. Sie wurden beschimpft, eben auch getreten, geschlagen. So. Erdogan hat, als er 2003 an die Macht kam, gesagt, die systematische Folter in der Türkei hat ein Ende. Denn früher wurde in der Türkei ganz systematisch gefoltert. Das war ein Mittel der Politik, vor allen Dingen gegenüber den Kurden. Und er hat sich, denke ich, vielleicht eine Zeit sogar daran gehalten. Aber je stärker der Druck ist auf ihn, auf sein repressives Regime, auch von außen, desto mehr muss er seine Gegner und Gegnerinnen natürlich mundtot machen und das dann entweder explizit oder implizit sozusagen die Losung ausgegeben wird, schüchtert unsere Gegner so ein, dass sie einfach sich nicht mehr trauen, das Maul aufzumachen.
Aber mit all dem, was Sie beschreiben, heißt das ja im Prinzip auch, man war sich hierzulande auch weit vor diesem Fall im Prinzip schon der Problematik bewusst. Und wenn dann jetzt so politische Empörung, aber so welche, die man irgendwie im Ohr schon kennt, kommt, wie das müsse aufgeklärt werden, die Türkei müsse sich an ihre Standards halten etc., dann ist das Wohlfall?
Heuchelei ist das. Ich meine, selbstverständlich weiß vor allen Dingen die Politik, vielleicht nicht unbedingt die breite Öffentlichkeit, wie es in der Türkei zugeht. Wie kommt es denn, dass an die 100, ich glaube, das sind 156 zurzeit oder 146 Journalisten und Journalistinnen in Haft sind? Wie kommt es denn, dass Schriftsteller eingeknastet werden, dass jeder, der zum Beispiel in die Türkei in Urlaub fährt, Angst haben muss, dass wenn er irgendetwas Regimekritisches sagt, er abgegriffen wird? Angeblich ist das ja jetzt einem deutschen Urlauber am Flughafen in Istanbul passiert. Also, wir wissen das alles und wir hätten natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, politisch Druck und wirtschaftlich Druck auf die Türkei auszuüben. Wir tun es nicht.
Haben wir die wirklich? Was sind die konkreten Möglichkeiten, wo Sie sagen, das zum Beispiel wäre eine ganz einfache, mögliche, direkte Reaktion?
Also, als Erdogan an die Macht kam, hat er tatsächlich einer ganzen Reihe Menschen und auch Regionen in der Türkei mehr Wohlstand verschafft als vorher. Aber diese Zeiten sind vorbei und er hat auch sozusagen Blankoschecks aufgestellt, die durch die wirtschaftliche Lage nicht gedeckt waren. Und Regimekritiker, auch diejenigen, die sich hier in die Bundesrepublik geflüchtet haben, um vor Erdogan und seinen Repressalien sicher zu sein, die sagen immer wieder, also Asli Erdogan zum Beispiel, wir müssen wirtschaftlich Druck ausüben. Man muss es über die Handelsbeziehungen machen. Man muss es über die Kredite machen, die deutsche Unternehmen bekommen, wenn sie in der Türkei investieren wollen. Mhm. Und da haben wir natürlich unendlich viel mehr Möglichkeiten, als sie tatsächlich genutzt werden.
Ist das aber etwas, worüber Erdogan eventuell im Moment sowieso stolpert, über diese wirtschaftliche Problematik? Jetzt gab es die Kommunalwahlen, die er, das kam in dieser Woche, ja auch wiederholen lassen will für Istanbul, wo auch schon manche sagen, naja, im Prinzip hat er sich damit eigentlich Schwäche eingestanden und das sei fast sowas wie der Anfang vom Ende?
Schön wär's. Aber wenn man sich die Geschichte von unterdrückerischen Systemen anguckt, dann weiß man, dass sie erstens nie freiwillig abtreten, dass es wirklich einen ganz großen Widerstand braucht aus der Bevölkerung, manchmal auch von außen, bis irgendetwas passiert. Und dass leider solche Regime auch immer mehr die Gewaltspirale anziehen und Freiheitsentzug und demokratische Rechte einschränken.